Ich darf Sie ganz herzlich im Namen des Kepler-Salon heute hier zu einem weiteren interessanten Abend begrüßen. Schön, dass wieder so viele gekommen sind. Wir werden schon langsam eine richtige Kepler-Familie. Das freut mich ganz besonders. Ich darf mich kurz vorstellen. Mein Name ist Elfi Schulz. Ich bin heute die Gastgeberin. Und das heutige Thema ist Politik der Farben. Wie können Farben Bedeutungen und Haltungen vermitteln? Also ein sehr, sehr interessantes Thema. Der Gast ist heute Thomas Macho. Ich werde ihn aber erst etwas später genauer vorstellen. Herzlich willkommen auf alle Fälle. Vorher gibt es noch eine. Thomas Macho ist ein Garant dafür, glaube ich. Viele kennen ihn. Ich habe bemerkt, es sind viele gekommen, die ihn sehr gut von der Universität hier in Linz kennen, seine Schüler waren und so weiter. Ist das richtig? Habe ich das so?
Ja, Schüler ist vielleicht zu viel gesagt, aber
Studenten,
Freunde,
ja,
Lehrer,
Freunde.
Studierende.
Okay.
Das finde ich schön.
Ja, darf ich dann kurz vorstellen. Thomas Macho ist geboren in Wien, hat dort Philosophie, Musikwissenschaft und Pädagogik studiert. Habilitierte 1984 zum Fach Philosophie, ist seit 1993 Professor für Kulturgeschichte an der Humboldt-Universität in Berlin. Er ist 2006 bis 2008 Dekan der Philosophischen Fakultät 3 der Humboldt-Universität Berlin. Seit 2007 ist er Mitglied im Kuratorium des Deutschen Hygienemuseums Dresden. 2008 bis 2009 Fellow am Internationalen Kolleg für Kulturtechnik, Forschung und Medienphilosophie an der Bauhaus-Universität Weimar. Soweit die persönlichen Daten. Ich freue mich, dass Sie gekommen sind. Sie hatten einen anstrengenden Tag heute. Die Reise war gut, der Flug war gut. Wir freuen uns auf Ihren Vortrag, auf Ihre Powerpräsentation. Herr Macho hat gesagt, es stört ihn nicht, wenn Sie dazwischen schon Fragen stellen wollen, aber sonst haben Sie jedenfalls nachher genug Gelegenheit, Fragen an ihn zu richten. Bitte schön.
Ganz herzlichen Dank für diese liebenswürdige Einführung, Frau Schulz. Ich freue mich auch sehr, hier zu sein. Und die ganzen Anstrengungen des Tages sind wie verflogen, wenn ich hier in Ihrer Runde sitze und ein bisschen was erzählen darf. Und das in 7 einzelnen Kapiteln. Wenn ich zu lang brauchen sollte an irgendeiner Stelle, kürze ich an anderer Stelle wieder ab. Also haben Sie keine Sorge. Ich versuche da zügig durchzukommen, damit wir nachher im Gespräch auch das, was Sie interessiert und was Sie gern vertiefend fragen wollen, noch besprechen können. Die 7 Kapitel haben folgende Titel. Es geht los mit 5 Ringen, dann weiter zu den bunten Göttern, schöne weiße Haut, Politik in Orange, Farben, vormoderne Farbenpolitik, Wappenuniformen und Parteien, da geht es dann konkret auch in unsere Geschichte. Und ich schließe mit der Frage nach den freien Farben, die eben auch mit der Frage, wie Farben Bedeutungen und Haltungen vermitteln können, in Zusammenhang steht. Die PowerPoint-Präsentation ist gar nicht so eine Power-Präsentation, sondern ich habe eigentlich nur Bilder, die so ein bisschen wenigstens Assoziationsanhalt geben sollen zu den einzelnen Kapiteln vorbereitet. Wenn irgendetwas Sie besonders interessiert, dann können wir aus dem Material, das ich noch mitgebracht habe, auch gerne weitere Bilder herausziehen und ansehen. Ich beginne mit den 5 Ringen. Hier sind sie. Les 5 parties du monde, die 5 Erdteile. So hat Baron Pierre de Coubertin, der Begründer der Olympischen Spiele in der Moderne, im Jahr 1913 das weltberühmte Signet der Olympischen Spiele auf einem handgezeichneten und farbig ausgemalten Briefkopf genannt. Diesen Brief hat der Designer Helmut Simon, der gerade vor kurzem erst hier an der Kunstuniversität Linz seine Dissertation über das visuelle Design der Olympischen Spiele abgeschlossen hat, in Lausanne auch wieder entdeckt. Das ist deshalb sehr interessant, denn bis heute wird darüber spekuliert, auch seitens der olympischen Gremien, wie Coubertin zu diesen 5 Farben gekommen ist. Er soll bei der Auswahl der Farben an die Flaggen aller Nationen der Welt gedacht haben, kann man lesen, die sich eben mit diesen Farben darstellen lassen. Er soll auch das Weiß mitgemeint haben, auf dem diese 5 farbigen Ringe erscheinen und das gewissermaßen den universellen Charakter der Spiele verdeutliche, nationale Grenzen überwinden helfe und die Einigung der Menschheit im Glauben an den Fortschritt fördern sollte. Auf Weiß im Hintergrund stehen die ineinander verschlungenen Ringe, die Kubertal, wie eben zitiert und wie es Helmut Simon auch gefunden hat, tatsächlich als Repräsentation der 5 Kontinente ansah. Diese Assoziation der 5 farbigen Ringe mit den 5 Kontinenten wird seitens der Olympischen Komitees nicht gerne erwähnt, aus einem sehr naheliegenden Grund. Sehr nahe liegt nämlich die Assoziation mit den Hautfarben. Die Idee, dass der gelbe Ring für Asien steht, der schwarze Ring für Afrika, der rote Ring für Amerika und so weiter, der grüne dann für Australien und der blaue für die blaublütigen Europäer. Diese Idee könnte Kubertein gehabt haben, aber darf sie nicht gehabt haben, denn das würde natürlich auch der Political Correctness der Olympischen Spiele nicht entsprechen. So heißt es auch in der Internet-Enzyklopädie Wikipedia, die landläufige Meinung, dass die Ringfarben bestimmten Kontinenten entsprechen, habe sich so nachhaltig festgesetzt, dass vereinzelt sogar im Schulunterricht noch von dieser Zuordnung ausgegangen werde. Wie gesagt, den olympischen Gremien ist diese Zuordnung peinlich. Sie sind schon einmal fürchterlich mit politischen Gestaltungselementen da gefährdet worden. Spätestens nachdem sich nämlich die Einführung eines olympischen Grußes im Jahr 1924 als fürchterlicher Bumerang erwiesen haben. Wissen Sie, wie der olympische Gruß im Jahr 1924 funktioniert hat? Und dann sind die 1936, die Franzosen, olympisch grüßend einmarschiert in Berlin und die Berliner haben sich frenetisch umjubelt, weil sie dachten, dass die Franzosen sich sozusagen schon dem Deutschen Reich auf diese Weise anbiedern, dass sie mit diesem Gruß grüßen. Man hat dann nach der 12-jährigen Pause in den Olympischen Spielen den olympischen Gruß ziemlich sang- und klanglos bei den Spielen 1948 wieder abgeschafft, bevor noch dann diese Art des Grußes auch genereller abgeschafft und strafrechtlich zum Beispiel in Österreich und Deutschland verboten wurde. So darf man eigentlich ja nicht mehr grüßen, wenn man nicht sozusagen bestraft werden will. Die 5 Ringe, die 5 Erdteile, womöglich gar die Hautfarben. Das bringt mich auf eine Filmszene, die Sie aus einem Film stammt, den Sie vielleicht kennen, weil es wirklich ein ganz wunderschöner Film ist. 1963 hat Jean-Luc Godard nach seinem großen Erfolg atemlos mit Jean-Gene Seberg und Jean-Paul Belmondo den Film Le Mépris gedreht. Le Mépris, die Verachtung auf Deutsch, ist die Verfilmung eines Romans von Alberto Moravia und den Titel Il Disprezzo geschrieben. Und dieser Film beginnt mit einer grandiosen Szene. Michel Piccoli sitzt und liegt so halb im Bett und neben ihm liegt ausgebreitet und hingegossen Brigitte Bardot, nackt auf dem Bauch. 1963 war das eine ziemlich gewagte Aufnahme und erscheint in Farbe. Während sie ihren Ehemann fragt, ob er alle ihre Körperteile liebt. Sie fragt ihn sozusagen den Körper ab. Sie fragt, liebst du auch meine Knie? Sagt er, ja, liebst du auch meine Fesseln? Ja, liebst du meine Beine? Liebst du meine Schenkel? Liebst du meine Füße? Liebst du meinen Bauch? Und fragt also diese Körperteile ab. Und während sie da liegt und fragt, wird sie ganz in Rot getaucht. Das ganze Bild ist rot. Als die Frage erscheint, auftaucht, ob Paul, so heißt Michel Piccoli in dem Film, Paul ihre rechte oder linke Brust schöner finde. Diese Frage soll man aus ästhetischen Gründen nicht unterschätzen, weil es gibt eine berühmte Passage ganz zu Beginn von Rousseaus Bekenntnissen, wo Rousseau lang darüber resoniert, dass er bei seinem ersten und einzigen Besuch bei einer Prostituierten vollkommen aus dem Gleichgewicht geraten sei, weil ihre beiden Brüste nämlich verschieden gewesen seien. Und das hat er, diese Asymmetrie hat ihn total irritiert und durcheinander gebracht und steht sozusagen am Anfang der großen und über Jahrhunderte hinweg immer wieder zitierten Bekenntnisse, die natürlich auch Herr Godard kannte. Und vielleicht auch deshalb die Pointierung mit dem die rechte oder die linke Brust. Und er sagt dann natürlich das, was keine Frau vielleicht wirklich hören würde, er sagt nämlich beide gleich und in dem Augenblick wechselt die Farbigkeit des Bildes und Brigitte Bardot ist nicht mehr rot, sondern ein bisschen gelblich geht das hinüber in den Naturton der Hautfarbe des nackten Körpers. Danach führt die Frage, liebst du auch mein Gesicht, zu einer Blaufärbung der Szene. Also die Farbfilter werden richtig durchgegangen. Das Spiel mit den Farbfiltern erinnert ein wenig an den Vorspann von Hitchcocks Vertigo. Das ist 5 Jahre vorher in die Kinos gekommen. Ich weiß nicht, ob Sie sich an diesen Film erinnern, wo man das Auge sieht, das auch in verschiedenen Farben erst rot, dann blau, dann gelb getaucht wird. Harun Farocki, der Regisseur, und Kaya Silvermann haben betont, dass die Kamera den Körper der Brigitte Bardot wie eine liegende Skulptur zeigt. Und diese Beobachtung passt sehr gut zu dem Wechsel, den die Szene dann vornimmt. Relativ rasch geht es in einen Filmvorführraum und da treffen wir dann auf Fritz Lang, der in diesem Film einen Regisseur namens Fritz Lang spielt, der dabei ist, die Odyssee zu verfilmen. Und dann gibt es sehr schöne und ausgedehnte Szenen, in denen Fritz Lang mit dem ziemlich albernen amerikanischen Produzenten, der von Jack Palance gespielt wird, über den Sinn dieses Films sich unterhält und ihm erklärt, was er eigentlich zeigen will. Und dabei werden immer wieder Statuen eingeblendet und gezeigt. Die Godard 1963 konnte man das natürlich auch schon wissen, auf merkwürdige Weise verfremdet. Sie sind nämlich einerseits weiß und andererseits bunt. Sie sind allerdings sehr unauffällig bunt. Sie haben mal einen blauen Mund oder rote Lippen oder blaue Augen, die sind gewissermaßen eingezeichnet. Während wir inzwischen ja wissen, dass die Götter der Antike die Statuen, die Tempel, die Alltagsgegenstände auf eine Weise bunt waren, die man geradezu aus moderner, klassizistischer Perspektive obszön nennen könnte. Die Ausstellung Bunte Götter hatte einen ganz großen Erfolg, ist inzwischen schon in einer Vielzahl von Museen gezeigt worden. Und da werden die an Farbpigmenten und mit Hilfe komplizierter elektronenmikroskopischer Rastertechnik rekonstruierten Farbigkeiten der antiken Skulpturen gezeigt. Das ist nur ein einziges Beispiel, das Sie hier auf dem Bild sehen können, für eine Vielzahl von Beispielen. Wenn Sie es nicht glauben wollen, der Katalog bunter Götter ist ganz großartig und fantastisch und plötzlich sieht man Apoll in schreiend grellen, bunten, allen ästhetischen Geschmäckern widerstrebenden Unterhosen. Also das ist ein ziemlich interessanter Effekt, den Sie sich ansehen müssen über die bunte Antike. Und bei Godard taucht diese bunte Antike eben schon auf. Die Klassizisten waren furchtbar entsetzt darüber, dass man über bunte Götter, bunte Tempel, eine bunte Antike, bunte Skulpturen reden und nachdenken kann. Die mutmaßliche Praxis der Bemalung von Marmor oder Stein hat noch Winkelmann so sehr entsetzt, dass er geschrieben hat, die Farbe trägt zur Schönheit bei, aber sie ist nicht die Schönheit selbst, sondern sie erhebt dieselbe überhaupt und ihre Formen. Da nun die weiße Farbe diejenige ist, welche die meisten Lichtstrahlen zurückschickt, folglich sich empfindlicher macht, so wird auch ein schöner Körper umso schöner sein, je weißer er ist, sagt Winkelmann. Das ist in dieser berühmten Passage, wo er über die Nachahmung der griechischen Kunst und so weiter spricht. Die weiße Haut, das ist die schöne weiße Haut. Hier ein Ausschnitt aus dem Godard-Film nochmal, wo Sie sehen, wie diese Götterstatuen in ihrer weißen Schönheit und dann eben doch frech 1963 ein bisschen wenigstens bunt gemacht zu sehen sind. Diese Geschichte mit dem, dass wir die bunten Götter so schwer erträglich finden oder so schwer erträglich gefunden haben, die könnte man mit vielen weiteren Beispielen belegen noch. Rodin soll, als die Frage auf die bunten Götter gekommen ist, an seine Brust geklopft haben und gesagt haben, hier drin weiß ich, dass die niemals bunt waren. Der wollte das unter gar keinen Umständen zugeben. Und es gibt eine wunderschöne Anekdote, die der Farbhistoriker Ferber Birren erzählt hat, wo zwei Archäologen, einmal im griechischen Tempel, zwei deutsche Archäologen untersucht haben und da eben rumgeklettert sind und während der eine in einer Nische oben war, rief der andere von unten, irgendwelche Spuren von Farbe da oben, und als der bejahend zurückgriff, ja, ganz deutlich, sagt, komm sofort wieder runter. komm sofort wieder runter, weil das ist das, was eigentlich nicht sein darf. Was sprach gegen die Farben? Was hatte es auf sich mit der schönen weißen Farbe? Wir dürfen nicht vergessen, es ist die Zeit, in der sich die halbe Aristokratie vergiftet hat, indem sie sich Bleiweiß ins Gesicht geschmiert hat, damit die Haut noch weißer erscheint, als sie tatsächlich war. Was hatte es mit Winkelmanns Votum auf sich? Dass er an Hautfarben gedacht hat, ist völlig evident, denn er fährt, die Stelle habe ich Ihnen vorgelesen, er fährt danach direkt fort, dass bloß der tägliche Umgang mit Mohren das Widrige ihrer Farbe benimmt und was schön an ihnen ist, immerhin, das gibt er zu, erst offenbart. Noch im späten Mittelalter hatten die Gelehrten übrigens und die Ärzte ganz andere Meinungen vertreten. Damals war man nämlich der Meinung, dass die Hautfarbe aus den Körpersäften entsteht. Die Hautfarbe bildet die Mischung einfach ab, der Körpersäfte. Und es gibt diese berühmten vier Körper, die gelbe Galle, die schwarze Galle, den weißlichen Schleim und das rote Blut. Und je nachdem, jemand, der halt eine Dominanz von Blut hat, der lacht halt immer rot an. Und jemand, der halt irgendwie sehr melancholisch ist, der ist halt irgendwie ein bisschen schwarzblütig. Und jemand, der halt irgendwie zum Cholerischen neigt, der tendiert zum Gelben und so weiter und so fort. Und daraus folgte, dass die weiße Hautfarbe kein Kompliment darstellte, weil was ist mit weißer Hautfarbe? Weiße Hautfarbe heißt, das ist ein Mensch, bei dem das Phlegma, der Schleim, dominant ist. Weshalb eben noch Jean Baudin, das ist immerhin schon deutlich sozusagen frühe Neuzeit, die Auffassung vertreten hat, dass die Leute, ich zitiere, aus dem Süden viel schwarze Galle in ihren Körper tragen und daher klein und dunkel von Gestalt, aber schnell und klug sein, während die weißhäutigen und großgewachsenen Nordländer leider so voll mit Feuchtigkeit wären, dass sich ihr Geist kaum bewegen könne. Also das sind sozusagen phlegmatische Schleimbeutel, könnte man sagen, die deshalb sozusagen diese schöne weiße Haut ausprägen. Damals durfte man zum Beispiel von einem Kaiser nicht einfach sagen, dass er hellhäutig war, weil das hätte bedeutet, dass man an seinem Geist zweifelt, weshalb Sie Beschreibungen finden können, zum Beispiel über den Staufer Friedrich, wo betont wird, wie dunkelhäutig der war. Seine Hautfarbe, seine Gesichtsfarbe war fast wie Bronze, so schon im Übergang zum Schwarz, das hat niemand als beleidigend, sondern eher als Kompliment für den Kaiser empfunden. Diese ganzen Verhältnisse zwischen Hautfarben und Skulpturenfarben, die haben sich freilich seit der Erfindung und Verbreitung der chemischen Farben in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts, also irrsinnig spät, radikal geändert. Erst seit damals gehören die Farben nicht mehr allein den Künsten oder auch dem Klassizismus oder auch dem Protorassismus, sondern dem Alltag der Mode, dem Sport, der Werbung und besonders der Politik. Und damit jetzt expliziter zu dem Thema, das ich vorsichtig versucht habe zu entkreisen, indem ich an das Verhältnis von Körper und Farben erinnert habe. Wir können mit einem Beispiel, das vor einigen Jahren eine gewisse Aktualität erreicht hat, beginnen, nämlich mit der Farbe Orange. Orange ist nämlich tatsächlich, wir haben auch einige orange T-Shirts, die hier im Raum sitzen, seit einigen Jahren eine durchaus bevorzugte Farbe des politischen Wandels. Das ist ziemlich bemerkenswert, denn die ersten großen Farbpsychologien, die in den 80er Jahren angestellt wurden, also wo man in großen Umfragen herauszufinden versucht hat, welches die Lieblingsfarben sind, hat jedenfalls in Bezug auf Orange katastrophale Werte ergeben. Orange war die fast unbeliebteste Farbe, nur Braun war noch unbeliebter. Warum das wohl so ist, darüber könnte man wahrscheinlich lange diskutieren, aber das hat sich geändert. Nicht in Bezug auf das Braun, sondern in Bezug auf das Orange. Orange ist seit einer ganzen Reihe von Jahren die bevorzugte Farbe der Revolution und des Wandels. Begonnen hatte ihr Aufstieg in der Ukraine. Mit orangefarbenen Schleifen, Schals und Fahnen haben die Anhänger Viktor Juschtschenkos gegen die Manipulation an der Präsidentenwahl vom 21. November 2004 protestiert. Diese Wahl musste wiederholt werden und am 26. Dezember 2004 hat dann die Orange Revolution, die seit ja auch so heißt, triumphiert. Es gibt wunderbare Bilder, wo Sie sehen können, das war noch bevor Angela Merkel zur Bundeskanzlerin gewählt wurde, das sieht man Bilder im Bundestag, wie sie da sitzt und vor ihr liegt eine Orange. Das war sozusagen Ausdruck der Solidarität mit der Orange Revolution. Interessant ist, dass die Gegner der Orangen waren blau. Also Janukowitsch war traditionell blau. Und nicht unamüsant ist, wenn man sich diese Kartenverteilung anschaut zwischen den Orangen und den Blauen, dass die gleichzeitig die Landesfarben der Ukraine abbilden. Denn die Ukraine hat eine Fahne, in der Orange und Blau dominieren. Parallel gab es einen Krieg der Farben, ein halbes Jahr später, in Israel. Orange oder Blau, ein Krieg der Farben. So hat das Uri Avneri unter Bezug auf den Rosenkrieg im 15. Jahrhundert behaupten. Damals hat die Siedlerbewegung mit orangefarbenen Bändern an Autoantennen gegen die Rückgabe des Gazastreifens protestiert, während die Anhänger des Friedensprozesses, die dafür waren, dass der Gazastreifen an die Palästinenser zurückgegeben wird, blaue Bänder genommen haben, um an die Grundfarbe der israelischen Fahne zu erinnern und die ebenfalls ans Auto gesteckt haben. Sodass man also orange und blaue Parteigänger hatten, die in Israel in die politischen Gegensätze in der Frage der Gazapolitik zum Ausdruck gebracht haben. In Österreich, aber das ist so ein Kapitel, das können wir vielleicht inzwischen schon schnell umgehen, gab es auch plötzlich einen Bruch zwischen Orange und Blau. Seltsam genug, weil das weder mit der Ukraine noch sozusagen mit der Rückgabe des Gazastreifens was zu tun hatte. Die Spaltung der FPÖ in FPÖ und BZÖ, nämlich in die Blauen und in die Orangen, ist ebenfalls in dieser Zeit passiert. Ganz offenbar war also Orange eine bevorzugte Farbe. Das führte auch dazu, dass die deutsche CDU dann entschieden hat, ebenfalls in Orange anzutreten und mit diesem Farbton Orange wurde behauptet, man habe, so hat der damalige Generalsekretär Laurenz Mayr es ausgedrückt, das sympathischere Rot gefunden. Das war sozusagen die Idee im Wahlkampf gegen die SPD, dass Orange sei das sympathischere Rot, eine Farbe mit Lustfaktor und emotionaler Dimension, die Geselligkeit, Genuss, Energie und Wärme symbolisiere. Das hätte man dem Publikum von Stanley Kubricks Clockwork Orange mal erzählen sollen. Das ist tatsächlich eine Reihe von Jahren davor, nämlich Anfang der 70er Jahre als Film in die Kinos gekommen. Und das war damals, wie gesagt, eine unbeliebte Farbe. Und die Clockwork Orange Geschichte, die ist ja nun auch keine, die zur Sympathiebildung anreicht. Politik in Orange. Schon seit Jahrhunderten ist Orange die politische Farbe der Niederlande gewesen. Ursprünglich wehten über den niederländischen Grafschaften und Herzogtümern die rot-weißen Fahnen der Burgunder, danach der Habsburger und in den Konfessionskriegen, erst in den Konfessionskriegen des 16. und 17. Jahrhunderts, hat sich dann Orange als Farbe der Protestbewegung etabliert. Und jetzt kommt natürlich eine lustige Pointe, wieso Orange? Was würden Sie sagen, wieso Orange? Wegen den Oraniern, genau. Also gar nicht wegen der Farbe, sondern wegen Orange. Orange war nämlich, warum hießen die Oranier Oranier? Wegen Orange. Der war Prinz d'Orange. D'Orange liegt in Südfrankreich, das kennen Sie, in der Nähe von Avignon. Eine schöne Stadt, auch mit einem ordentlichen Amphitheater. Und der Prinz d'Orange, der Prinz von Orange, William von Oranien, der für die Protestbewegung in den Niederlanden ganz wichtig war. In der Fahne haben die übrigens schon 1640 das Orange durch Rot ersetzt. Übrigens mit einem ganz lustigen Argument. Das Argument der Orange sieht man bei Nebel schlecht. Wir sind eine Seefahrernation. Wir brauchen tatsächlich etwas, was man gut sieht bei Schlechtwetter. Und das sollte dann das Rot sein und nicht das Orange. Einzig, wo triumphieren die Niederländer nach wie vor orange? Beim Fußball. Also Fußball ist ein Sieg der Oranier und es müssen orange Trikots sein. Und der große Schlachtgesang der Niederländer, der lautet Oranje boven und lobt eben das Orange. Ja, Sie könnten noch ein bisschen, ja, weil das Orange keine beliebte Farbe war. Warum die Müller, darum ist die Müllabfuhr orange. Darum, Sie können auch fragen, warum tragen die Gefangenen Guantanamo Bay orange Haftkleidung haben die nämlich auch. Also diese Umbewertung von Orange ist relativ jung und eigentlich ist Orange keine positiv besetzte Farbe. Und wie gesagt, diese erste große Psychologie der Farben von der Eva Heller, die inzwischen, ich weiß nicht, wie viele Auflagen erlebt hat, dokumentiert auch noch, dass Orange eben zweitunbeliebteste Farbe ist nach Braun. So, jetzt werde ich ein bisschen abkürzen. Das können wir gerne in der Diskussion dann uns noch anschauen, wo es also politische Farbenzuordnungen vor der Moderne gegeben hat. Die vormoderne Farbenpolitik, ich habe Ihnen hier einen V, der gleichzeitig ein Stammbaum ist, hingegeben. Man könnte das an Beispielen aus der Liturgie, aus der Wappenkunde und Heraldik sich klar machen, wie hat man sozusagen heraldische Farbenkombinationen gebildet. Das war durch genaue Regeln festgelegt. Lackfarben, Metallfarben mussten immer abgewechselt werden und so weiter. Aber das können wir uns jetzt aus Zeitgründen überspringe ich das. Und vielleicht nur noch eine Erwähnung. Gelb war damals schon im Mittelalter, also in der Vormoderne, schon die Schandfarbe. Gelb ist, mit Gelb hat man eben zum Beispiel Prostituierte gekennzeichnet, Ikonografen, die also Bilder interpretieren, in denen Prostituierte vorkommen, erkennen die immer daran, dass die dann ein gelbes Wams haben oder sowas. Gelb war auch schon die Schandfarbe, mit der man im Mittelalter die Juden in antisemitischen Pogromen gekennzeichnet hat. Ja, Uniformen dagegen im Krieg oder Trikots und dergleichen mehr, die waren abhängig davon, dass man chemische Farben verwenden konnte. Die ersten funktionstüchtigen Uniformen daher erst im 19. Jahrhundert. Was es vorher gibt, hat sozusagen zwei, drei Waschgänge nicht überlebt. Auch wenn Soldaten ihre Wäsche nicht regelmäßig gewaschen haben, war das innerhalb kurzer Zeit zerschlissen. Weshalb etwa im 30-jährigen Krieg es schon Farbkennzeichnungen gab, aber die wurden in der Regel ganz harmlos durch Anstecken von grünen Reisig etwa oder durch ein rotes Bandel oder durch kleine Schleifchen oder so weiter zum Ausdruck gebracht. Dass man ganze Uniformen einfärbt, das gab es nicht. Das ist übrigens ein hübsches Beispiel. Wissen Sie warum? Das ist nämlich eine Uniform in Magenta. Und Magenta war eine so beliebte Farbe für Uniformen, dass der Name Magenta direkt nach einem Schlachtort benannt ist. Wenn das die Telekom wüsste. Also Magenta trägt, man hätte auch Solferino sagen können, weil da sind ja auch die Franzosen schon in diesen magentafarbigen Uniformen angetreten, aber es bezog sich dann auf die Schlacht bei Magenta, die für uns Österreicher keinen besonders rühmlichen Ausgang genommen hat. Und tatsächlich gab es Zeiten, wo diese Farbe Solferino genannt wurde. Nur wurde das dann als Farbbezeichnung durch Magenta ersetzt, naheliegenderweise, weil die Schlacht bei Solferino der Gründungsmythos für eine Organisation war, die nun auch etwas mit Farben zu tun hat, nämlich das Rote Kreuz. Und wenn man das Rote Kreuz sozusagen mit Solferino identifiziert, kann man nicht gleichzeitig sozusagen diese magentafarbenen Uniformen Solferino-Farben nennen. Deshalb hat man das nicht gemacht. Damit ganz kurz zu einer Rekapitulation. Einheitliche Färbungen der Uniformen, blaue Uniformen der Preußen etwa. Preußisch-blau ist bis heute ein Begriff. Das war eine ziemlich komplizierte Geschichte, weil man in Preußen dieses Blau eben unter anderem durch Unterstützung des heimischen Weitfärberhandwerks, wunderbare Redewendungen kommen daher, zum Beispiel das Blaumachen am Montag hat was mit diesen Weitfärbertechniken zu tun. Die haben einen furchtbaren und zum Schluss dann erfolglosen Kampf gegen das Indigo-Blau gekämpft, das in Preußen verboten war. Also die Geschichte des Preußisch-Blau ist eine ziemlich amüsante, interessante Geschichte. Die Einteilung von Parteien in Farben rührt aus dieser Zeit, dass die Schwarzen sind und die Roten, kommt daher und ist sehr spät, hat sich sehr spät erst durchgesetzt, übrigens, was das Schwarz betrifft, unter anderem deshalb, weil ein haltbares Schwarz vor den chemischen Farben ziemlich schwer herzustellen war, was vor allem für die Geistlichen ein Problem war, weil die ihre Talare fünfmal waschen und die hatten so einen rötlich verwaschenen Purpurton dann, die waren nicht mehr schwarz dann. Also so richtig gute politische Schwarze konnte es auch erst nach dem oder im Laufe des 19. Jahrhunderts nach Erfindung der Anilinfarben eben geben. Wie kam es zu diesem Rot und Schwarz? Rot, klar, das war die rote Jakobinermütze, die als die rote Mütze der Galeerensträflinge das Symbol wurde und zur Farbe der politischen Linken wurde, mit einer großen Ausnahme, die Sie auch alle kennen. Immer wenn es Wahlen in den USA gibt und die Färbung bei der Verteilung der Parteistimmen wird anschließend angezeigt, dann färbt sich ja das ganze Land rot und blau. Und dann bedeutet Rot eigentlich nie die Demokratische Partei, sondern immer die Republikaner. In Amerika sind die Republikaner durch das Rot repräsentiert. Während die Schwarzen tatsächlich eben mit den christlichen Parteien im Zusammenhang stehen und mit der Schwarzfarbe der Talade. Die Grünen haben die alte Farbe der Vegetation und der Hoffnung gewählt, um ihre ökologische Orientierung zu demonstrieren. Sie wissen, wer vor den Grünen die Grünen waren, insbesondere in Österreich, aber auch in Deutschland, die Polizisten. Deshalb auch noch die grüne Minna. Und wenn Sie Texte und Literatur aus der Zeit vor der grünen Gründung finden und es ist die Rede von den Grünen, dann ist vollkommen klar, wer damit gemeint wird. Gelb und Blau waren die Farben des Liberalismus und des nationalen Konservatismus. Ich habe das auch schon vorhin erwähnt, das muss ich nicht mehr ergänzen. Jetzt haben wir ein Problem. Das Parteienspektrum hat inzwischen den Farbkreis weitgehend ausgeschöpft. Vor allem, wenn man bedenkt, dass die Farben Lila und Violett und Rosa und Grau eben von der Frauenbewegung, von den Gays und von den Senioren erfolgreich besetzt worden sind. Es gibt nicht mehr viel, was frei ist. Vielleicht auch deshalb diese Besetzung von Orange, weil man nicht mehr viele Möglichkeiten hatte, freie Farben zu identifizieren. Man sieht das übrigens sehr schön, wenn in Deutschland über rot-rote Koalitionen diskutiert wird. Man kann natürlich die Parteien im Rot unterscheiden, wobei hier Magenta dann in der Regel die Farbe der PDS ist, aber ist halt auch eine einfache Primärdruckerfarbe, die leicht vorrätig ist. Man kann das natürlich farblich unterscheiden, man kann es aber sprachlich nicht so leicht unterscheiden. Komisch und interessant ist, dass die Politisierung der Farben offenbar sehr enge Grenzen hat. Sie können schlecht sagen, wir gründen jetzt die Zinnoberpartei. Das funktioniert nicht. Sie können auch eben nicht gut sagen, wir wollen jetzt die Kardinalrotpartei gründen. Und Sie haben eben nur eine rote Partei. Und wenn Sie zwei rote Parteien haben, haben Sie eine komische Konstellation. Während es dem Publikum leicht fällt, sich vorzustellen, dem Wahlpublikum, was mit einer Ampelkoalition gemeint ist, ist es eben ziemlich schwierig, sich vorzustellen, was mit Rot-Rot gemeint ist. Und die Probleme, die da entstehen, kommuniziert die SPD auch ja unentwegt mit ihren Wählern. Auf den ersten Blick, so könnte man sagen, wirkt die Farbe nach besetzbaren und freien Farben absurd. Wahrnehmungspsychologen haben doch behauptet, dass gesunde und farbtüchtige menschliche Augen rund 7 Millionen Farbnuancen differenzieren können. Wieso fragen wir uns also nicht auf Parteien in Ocker, in Türkis, in Olivgrün, in Lavendelblau, Hennerot und so weiter? Ganz einfach, unsere Sprache kann mit den Augen nicht mithalten. Die Zahl der Farbworte und Farbbegriffe, unser ganzes Farbvokabular ist drastisch viel kleiner als die Farbnuancen, die wir wahrnehmen können. Im Prinzip verfügen wir in der deutschen Sprache über rund 15 Grundfarbworte, die nur durch die Verknüpfung mit konkreten Gegenständen vermehrt werden. Also wir haben Rottöne dann, wenn wir sagen Backsteinrot, Blutrot, Erdbeerrot, Feuerrot, Fuchsrot, Kardinalrot, Korallenrot, Kupferrot. Also es muss immer was dazukommen, ein Präfix, ein Substantiv, das dem Rot seine Qualität gibt. Man könnte auf diesem Weg vielleicht erreichen, dass diese 15 Farbgrundworte jeweils multipliziert werden. Wir kommen aber auf nicht mehr als, sagen wir mal, maximal 1000, vielleicht 1500 Farbbegriffe, wenn es schon sehr differenziert zugeht. Wenn Sie jetzt wirklich einen Ikonografen haben, der Pigmentbibliotheken beschreibt, das soll sein, dass er über 2000 Farbbegriffe verfügt. 7 Millionen Nuancen, 2000 Farbworte und dann aber eine ungeheuer schmale Palette von Farbsymbolen. Denn das ist das, was ich mit dem Rot-Rot meine. Sie können eben nicht Kardinalrot und Karmesinrot in die Koalition bringen. Das geht nicht. Rot ist Rot. Schwarz ist Schwarz. Orange ist Orange. Lila ist Lila. Und selbst wenn wir da auch sprachlich noch ein bisschen nuancieren können, politisieren können wir das nicht. Das Farbenspektrum ist erstaunlich schmal, da wo es Symbole gibt. Wie hilft sich der Mensch? Er hilft sich dadurch, dass diese Farbsymbole kontextualisiert werden können und dass wir uns daran gewöhnt haben, dass sie ganz eng in ihren jeweiligen Kontexten Bedeutungen haben, die sozusagen einen Schritt weiter schon wieder wechseln können. Ich nenne Ihnen ganz banal das Beispiel Rot. Rot kann politisch, haben wir schon gehabt, aber kann auch Erotik und Leidenschaft signalisieren, aber auch Mord und Totschlag, und das kann an der Ampel schlicht bedeuten, Stopp. Was ja nun, wenn wir an Erotik denken, nicht unbedingt die Bedeutung ist, die uns zuerst einfällt. Ne? dass man stehen bleibt, wenn man leidenschaftlich empfindet. Wir sind auch überhaupt nicht irritiert dadurch, dass, wenn wir in der Kirche sind, rotes Licht die Gegenwart Gottes anzeigt. Die Gegenwart, die Anwesenheit konsekrierter Worte. Gehen Sie aus der Kirche raus, gehen Sie 3 Gassen weiter, sagen wir mal, dann haben Sie auch ein rotes Licht. Und Sie wissen genau, dass das nicht bedeutet, dass hier Gott anwesend ist.
Ja, vielleicht doch.
Der Kontext ist vollkommen eindeutig definiert. Sie wissen, was Rotlichtmilieu heißt und würden nie einem Pfarrer vorwerfen, dass er im Rotlichtmilieu arbeitet, obwohl das natürlich de facto tut. Denn er arbeitet in einer Kirche, in der das rote Licht brennt und eben diese Funktion andeutet. Die Farben sind ebenso konkret wie abstrakt. Ihre rätselhafte Kontingenz, ihre Evidenz tritt offenbar nicht in den Widerstreit mit höchster Allgemeinheit. Auch die politischen Farben haben sich daher von den konkreten Gegenständen wieder gelöst, weshalb auch von der Jakobinermütze und vom Priesterrock nur die 2 Farbworte übrig geblieben sind, in deren Zeichen jedoch die heftigsten Konflikte ausgekämpft werden können. Ich bin sicher auch in Linz. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit.
Vielen Dank für diese Einführung. Ich muss gestehen, ich habe mich natürlich auch etwas vorbereitet für den heutigen Abend und ich habe auch einiges gelesen und ich habe mir heute schon sehr schwer getan, was ziehe ich heute Abend an? Welche Farbe wähle ich, um nicht missverstanden zu werden? Ich habe mir einige Sachen schwarz, die politische Farbe wissen wir, ich wollte ja nicht politisch sein,
Trauer.
Schwarz, Trauer bin ich auch nicht, ganz im Gegenteil, ich bin sehr fröhlich. Schwarz ist auch etwas abweisend, das wollte ich auch nicht, als Gastgeberin soll man auch nicht abweisend sein. Rot wäre eine schöne Farbe, die ich sehr liebe, habe ich mich auch nicht entscheiden können. Ich bin jetzt ganz indezent grün und Purpur.
Purpur ist die alte Farbe der Herrschenden, das passt.
Das passt, gut. Ich fühl mich gut gekleidet heute.
Wunderbar.
Also nicht missverstanden durch die Kleidung ausgedrückt. Ja, gibt schon einige Fragen? Warten Sie einen Moment.
Können wir einfach das so machen, dass Sie das Mikro, wenn jemand im hinteren Bereich ist, wo ich nicht vordringen kann, das Mikro einfach freundlicherweise weitergeben? Das wäre wunderbar. Und wenn Sie einfach warten, dass wir die Aufnahme haben. Dankeschön.
Dankeschön. Hatte das Orange nicht schon in der Pop-Zeit eine große Phase? Also wenn man die Spiegelkantine in Hamburg, die glaube ich unter Denkmalschutz steht, von außen kann man ja reingucken, sieht, dann ist das alles in einem knalligen Orange gehalten.
Es gab in der Zeit, wo, könnte man sagen, so die Woodstock- und Nach-Woodstock-Ära, gab es für ein ganz bestimmtes Orange ganz gut, das aber nicht unter Orange lief, erstaunlicherweise. Das war so ein erdiges, sozusagen zwischen Orange und Ocker liegendes Zeug, was man sozusagen auch bei den Hippie-Kleidern gut verwenden konnte. Das hatte in der Tat positives Image. Erstaunlicherweise hat aber die Eva Heller, die hat, wie gesagt, diese farbpsychologischen Abfragen gemacht, auf den Begriff Orange nur negative Assoziationen. Nun hat die Heller aber auch mit diesem Dilemma konfrontiert, dass ich versucht habe darzustellen, folgendes Problem gern. Wenn ich Versuchspersonen befrage, was lege ich denen vor? Farbproben? Nee. Ich sage, das funktioniert nicht. Wenn ich denen Farbproben vorlege, kriege ich nur noch Chaos raus. Außerdem gibt es zu viele davon. Begriffe. Und ich glaube, dass die Menschen, die Orange hören, jedenfalls bis vor kurzem, nicht die Assoziation hatten, etwa zum Beispiel mit diesem schönen Hippie-Orange, sondern irgendwie diese fade Assoziation, die das Orange so unbeliebt gemacht hat. Eine Erklärung. ganz große Probleme. Aus eben diesem Grund haben die Farbstrategien in der Ökonomie und in der Wirtschaft. Es gibt diese sogenannte Color Marketing Group, die eine ziemlich gute Netzrepräsentation auch hat, die im Prinzip alle Jahre sich treffen. Das sind so 1500 bis 2000 Farbdesigner aus der ganzen Welt mit drinnen, die da auch mit beraten und mit abstimmen. Und die geben so Trendfarbenempfehlungen raus für die Mode.
Bestimmen die
das auch. Ne? Ja. Die wählen irrsinnig oft neue Begriffe, um die Farben, die sie meinen, auszudrücken. Die haben zum Beispiel in der Zeit, in der das Orange wieder dominanter wurde, versucht, ihre Idee von Orange, ihre positiv besetzte, mit dem Begriff Ignorance auszudrücken. Also wo man ja nicht so ganz sicher ist, dass das so eine positive Besetzung ist. Und die definieren dann neue Worte, um Farbnuancen und Differenzen, wie sie für die Mode wichtig sind, zum Ausdruck zu bringen.
Moment, bitte, sind Sie so nett? Ja, zum Auszeichnen.
Aha. Sie werden so aufgezeichnet.
Oh ja, doch.
Ich habe gemeint, dass die Farben ja eine Farbintensität haben.
Ja.
Und dass ich von Rot zum Beispiel ein kleiner Anteil Rot brauche, einen riesen Anteil Blau. Also das ist genau messbar. Und daher wird auch die Wirkung, wie Sie gesagt haben, dass das ja schwer feststellbar ist, weil ja auch die gleiche Flecken von verschiedenen Farben ganz eine verschiedene Wirkung hat. Also die wirkt ja ganz anders. Du müsst ja auch, die Farbintensität und Farbqualität ist ganz verschieden.
Ja, meine ich damit. Klar.
Und daher ist die Messung und die Feststellung ja ganz schwierig. Also, wenn
das
eine Schwarzhaltung ist das, oder Orange, das ist ja ein großer Unterschied. Also habe ich nicht das gleiche Farbverhältnis. Ja.
Trotzdem, und das ist ja das, was mich mit der Politisierung der Farben so fasziniert, trotzdem ist es möglich, diese einfachen Grundfarben, von denen uns ganz klar ist, dass die in der Realität so ja nie auftauchen, sondern eben immer differenzierter, feiner, subtiler, unterscheidbarer, dass gerade diese Grundfarben sozusagen sich so eignen zur Politisierung.
Ja, von Blau ist ja Orange die Komplementärfarbe, also wie so wie ein Farbkreis, das ist ja Farbmischung zweiter Ordnung und Blau ist die reine Farbe, steht genau wie so wie hier, so könnte er sagen, ja, wie ein Vielfalt ausdrücken, wenn er mit der Blau
die Orange Ja, ich fürchte, dass das weder das Argument in Israel noch in der Ukraine oder bei der Spaltung der FPÖ gewesen ist.
Ich möchte nochmal zum Orange zurückkommen.
Ja.
Im asiatischen Raum sind die Mönche alle orange gekleidet
und
deuten einfach darauf hin, dass einfach in den Farben auch eine spirituelle Dimension drin
ja.
ist.
Klar.
Ja, klar. Also bei uns ist es eher so, dass sie meinen, das ist negativ bewertet, aber in anderen Kulturkreisen ist es seit Ewigkeiten immer sehr positiv bewertet.
Ja, nochmal nur, dass Sie das nicht missverstehen. Nicht ich habe das erfunden, sondern das sind so Untersuchungen, die man auch relativ einfach anstellen kann zur Farbpsychologie. Da werden halt signifikant viele Versuchspersonen gefragt, welche Farben sie mögen und warum, und die begründen das dann und das rechnen wir dann hoch. Sie haben vollkommen recht, ich habe da gar keinen Widerspruch, bin völlig einverstanden, das ist tatsächlich, kann das Orange in anderen Kulturen jene positiven sozusagen Qualitäten und Eigenschaften zugesprochen bekommen, die bei uns eben eine längere Zeit nicht zugesprochen wurden. Das hat sich ja jetzt auch geändert. Ne?
Sie haben vorhin gesagt, dass wir so im Alltag ungefähr 15 Farbbezeichnungen haben für die
Grundfarbe.
Gibt es eigentlich so Kulturen oder Sprachen, die ein größeres Farbspektrum abdecken können? Wissen Sie das?
Nicht wirklich. Also gibt es nicht wirklich. Ist überall derselbe Trick. Es gibt Unterschiede, die manchmal Übersetzungsprobleme machen. Also gerade das Purple, das englische Purple ist ein gutes Beispiel dafür. Es gibt Farbworte, die es in anderen Sprachen so nicht gibt. Aber das Prinzip, man hat wenige Farbworte, Grundfarbworte und erweitert das Spektrum des Farbvokabulars dadurch, dass man es mit Gegenständen kombiniert. Das ist dann letzten Endes im Englischen oder im Französischen genauso wie im Deutschen. Chestnut oder...
Vielleicht auf diesem Teil? fragen? Der Gerechtigkeit halber?
Also für mich ist zum Beispiel interessant, dass die blaue Farbe eigentlich eine warme Farbe ist, weil es kurzwellig ist, von der Beschaffenheit her, und Rot eine langwellige Farbe. Und wir empfinden aber Rot als warme Farbe und eigentlich ist es eine kalte Farbe. Das heißt also, Farben sind halt so eine Zuordnung, irgendeine semantische Zuordnung ja. oder so.
Die aber eine hohe Stabilität hat. Ne? Das ist das Verblüffende, zum Beispiel bei den Blaublütigen. Ne? Habe ich mich gefragt, wie ist das entstanden überhaupt, diese Idee vom Blaublütigen? Und das ist so simpel, dass es schon wieder fast absurd ist. Man dachte tatsächlich, dass die Adeligen eine etwas andere Blutqualität, Blutfarbe haben und hat es irgendwie auf die blauen Adern, die man dann gelegentlich sieht, bezogen, die dort ausgeprägter auftreten. Also es ist eine ziemlich absurde anatomisch und medizinisch falsche Idee davon, dass eben sozusagen dieses hohe, unter Anführungszeichen, Blut eben tatsächlich eine andere Färbigkeit hat als bei den einfachen Leuten. Haben die gedacht. Die haben, und natürlich assoziieren sich jetzt auch sozusagen emotionale Qualitäten mit so einer Einschätzung. Ne? Wenn ich denke, dass die Aristokraten sozusagen mit dem bleiweiß im Gesicht und den blauen Adern unter der Haut, das assoziiert man nicht mit Wärme. Und die hatten nun auch guten Grund, diese Betonung der Hautfarbe weiß war ja auch noch nicht sozusagen explizit jetzt unter so Aspekten des Rassismus gedacht, sondern einfach zunächst zur Unterscheidung von Menschen, die im Freien arbeiten. Ein Aristokrat hat deshalb weiße Hautfarbe, weil er sich der Sonne nicht aussetzen muss. Der muss nicht im Freien arbeiten, im Unterschied zu Bauern oder Arbeitern. Und damit signalisiert er sozusagen seinen Unterschied. Und
so ändern sich die Zeiten, nicht? Ja. Dem, wenn es gut geht, genau. Zeigt seine Bräune, dass er am Anwerk genau. war. Oder
genau. genau.
Ja, so
ändert sich das. Irrsinnig interessant ist das natürlich, und das wissen alle hier, die aus dem künstlerischen und Werbebereich sind, dort, wo sie vorab Entscheidungen treffen für Produkte, für Design, für Logos und so weiter, weil das ein ganz heikler und oft sehr schwer abschätzbarer, abwägbarer Bereich dann ist, der da entschieden wird. Da gibt es Leute, die einfach nur damit sehr, sehr viel Geld verdient haben, dass sie ja gute Nasen hatten dafür, was sozusagen mit welchen Produkten assoziiert werden kann. Dieses letzte Bild ist ja habe ich deshalb auch gewählt, weil man daran demonstrieren könnte, was es mit dieser Assoziation von Farben und Marken auf sich hat. Aber natürlich auch mit dem Wahnsinn vom Farbmusterschutz. Seit Ende der 90er Jahre kann man in der EU versuchen, sozusagen Farben zu monopolisieren oder beziehungsweise eben nicht zu monopolisieren. Man kann einen Farbmusterschutz beantragen. Es gibt zwei Konzerne, die das ziemlich erfolgreich gemacht haben. Nämlich Suchard, schon seit sehr lang für das Milka-Lila und die Telekom mit dem Magenta, was ich vorhin ja erwähnt habe. Und ausgerechnet gar nicht in den Telekom-Prozessen, weil die hat irrsinnig viele Prozesse geführt dann, sondern in einem Suchard-Prozess haben die Richter allerdings dann geklärt, wie das mit dem Farbmusterschutz genau zu verstehen ist. Nämlich der Farbmusterschutz schützt oder soll nicht den Produzenten, nicht sozusagen den Konzern schützen, sondern den Konsumenten, haben die gesagt. Das war ziemlich interessant. Der Konsument soll geschützt werden. Also zum Beispiel, wenn jetzt ein Keksfabrikant herkommt und sagt, das Lila finde ich aber schon ziemlich gut, das nehme ich jetzt auch für meine Keks, dann wird der Konsument irregeführt, weil er glauben könnte,
das ist
er kauft was von Suchard. Das heißt, Telekommunikationsfirmen, das hat die Telekom dann auch sofort bemerkt, die mit Magenta auftreten, kann sie abmahnen, nach wie vor. Und kann sagen, okay, ihr dürft nicht Magenta, weil sonst glauben die Leute, das ist die Telekom. Ne? Insbesondere, wenn sie so Magenta-Grau operieren. Das, was die aber vorher gemacht haben, die haben ja Verlage geklagt, haben gesagt, ihr seid auch Medienunternehmen. Surkamp produziert Bücher in der Edition Surkamp mit Magenta, wird abgestraft. Werden wir durchsetzen, dass das nicht mehr geht. Da haben die Richter dann gesagt, na, so einfach ist es wieder nicht, weil da wird kein Konsument glaubt, dass die Edition Schulkamp von der Telekom stammt. Das ist einfach nicht wahr. So funktioniert das nicht. Das heißt, der Farbmusterschutz ist jetzt etwas genauer ausdifferenziert und diese Hoffnungen, die die tatsächlich mal hatten, dass sie so ungefähr den Matratzenhersteller, der die Frühjahrskollektion mit einem Magenta ausgeflaggten Schaufenster anzubieten versucht, dass sie den zwingen können, das jetzt in einer anderen Farbe zu machen, die hat sich nicht erfüllt.
Also wird das schon gestoppt? Also wird das, das nimmt ja Formen an, das ist ja kein Eigentumsrecht auf bestimmte Farben. Das ist unglaublich.
Wobei, Sie werden lachen, der Marktwert, wobei das natürlich eine imaginäre Rechnung ist, dieser Magenta-Grau-Kombination wird inzwischen von den Branchenkennern auf 38 Milliarden Euro eingeschätzt. So viel ist das inzwischen wert.
Und die Einschätzung vor der
Finanzkrise? Nein, das ist die Einschätzung vor der Finanzkrise gewesen. Wobei ich befürchte, die ist inzwischen eher noch günstiger als schlechter. Weil die ja nicht sozusagen, die läuft ja nicht sozusagen über Aktien und dergleichen, sondern über Wiedererkennbarkeit. Das hat einen derartig hohen Wiedererkennbarkeitswert inzwischen, dass der Wert dieser Marke so hoch angesetzt wird. Ne? Aber das setzt sich insofern, hast du schon recht, setzt sich natürlich nicht in den Aktienkurs der Telekom um. Die sind, glaube ich, gerade jetzt wieder runtergefallen.
Ich habe das eher gemeint.
Verschoben. Bitte sehr.
Meine Frage wäre, weil wir auch Handwürste im Haus haben, seit wann gibt es sozusagen das Grün als Kennfarbe für die
Außerirdischen? Das ist eine gute Frage. Das muss ich sagen, die grünen Männchen.
Also die Farbe der Götter ist ja auch grün in Indien zum Beispiel, vielleicht weil die auch von woanders herkommen, ist das eine Möglichkeit?
Es ist aber auch die Farbe des Islams, die heilige Farbe ist grün. Und ob das jetzt was zu tun hat mit dem Gegenteil.
Also ein bisschen gilt für diese Frage natürlich auch, dass wir eben, wenn wir die Kontexte sozusagen vermischen, sofort ein heilloses Tohuwabohu erzeugen. Ja. Weil dann hat man grüne Männchen mit Muslims und Muslims, die vor hinduistischen Göttern und so weiter. Dann entsteht sozusagen eben genau derselbe Effekt, wie wenn sie den Priester ins Rotlichtmilieu schicken. Die Interessante ist, dass eben gerade weil die Grundfarbworte so begrenzt sind, weil das Spektrum unseres Farbvokabulars so vergleichsweise sozusagen schmal ist, müssen die Kontexte so trennscharf aufrechterhalten werden und definieren sozusagen die Bedeutungen und die Haltungen, die sich damit assoziieren.
Aber wie kommt es dann dazu, dass wir so einen geringen Wortschatzverfahren haben?
Ja, das ist eine sehr gute Frage.
Große Rolle und wir haben keine Worte dafür.
Ja, das ist eine exzellente und großartige Farbe, großartige Frage, Farbe vielleicht auch, aber Frage. Genau, das ist die eigentliche Rätselfrage. Wieso ist das so? Und es ist ja noch schlimmer. Es gibt ja Sprachen, die haben für Farben, die wir bezeichnen können, keine Farbausdrücke. Die Griechen hatten für Blau und Grün kein Wort. In Japan wird Blau und Grün mit demselben bezeichnet. Nietzsche hat in einer wunderschönen Passage in den Aphorismen die Morgenröte die Theorie entwickelt, dass besonders große Denker farbenblind sind, weil die Griechen so wenig Farbworte hatten. Inzwischen wissen wir durch die Rekonstruktion der Farbpigmente, dass sie keine Farbausdrücke hatten, aber die Farben. Die haben sehr wohl Blau und Grün gekannt und verwendet und eingesetzt, aber sie haben es halt nicht sozusagen als Farbe. Warum das so ist, ist eine echte spannende Rätselfrage. Und nicht einmal die Eskimos helfen uns weiter, weil die berühmte Theorie, dass die so viele Worte für weiß haben, auch ein Blödsinn ist, weil die bilden nämlich wiederum nur Kontextbegriffe. Also das ist eine Sprache, wo sie halt problemlos 80 Ausdrücke für weiß kriegen können, indem sie halt unterschiedliche substantive Kontexte dazu bauen. Das können sie in unserer Sprache auch. Und diese Idee, dass die deshalb also 80 Sorten Schnee unterscheiden können, das ist weit verbreiteter Unsinn, wie ich mich.
Die Stäbchen, glaube ich, sind für die Farbintensität und die Stäbchen für die aktiven Signale. Und das unterscheidet sich ja Millionen. Also
Das ist ziemlich leicht zu unterscheiden, ja, erstaunlicherweise. Ja, also Sie können das, Sie können, wenn Sie es in den Farbkatalogen machen, mit den Pantone-Zahlen operieren, Sie können sie irrsinnig... Es ist schon richtig, aber es geht ja um die Distinktion. Wir kennen das Problem, wir können bis zu 7 Millionen Nuancen unterscheiden. Da haben Sie schon recht, natürlich müssen die nebeneinander gehalten werden, weil sonst kann man ja nicht feststellen, ob man es unterscheiden. Nicht? Aber Sie stehen, Sie sitzen dann vor so einer Farbtafel und können sagen, ja, das sind lauter verschiedene Farben. Nur blöderweise, Gott sei Dank steht drunter Pantone 144, weil ich weiß leider nicht, wie man die sonst bezeichnen sollte. Und das ist ein interessanter, und trotzdem unterscheiden sich die für uns signifikant. Also jetzt mal jenseits der Farbenblinden, die das nicht sagen. Im Normalfall können wir das differenzieren, aber wir haben es nicht in der Sprache. Und das ist schon, das ist etwas, was mich auch fesselt und fasziniert, weil es eigentlich komisch ist. Ja, es ist wichtig. Sehr viel.
Das ja. System leicht ist das Signal untergeordnet, das Farbsignal. Ich würde auch beim Farbfernsehen, wo es die drei Farben, da wird es mit, nachdem es eine additive Farbmischung ist.
Aber haben Sie auch Millionen von Farben? Selbst beim depperten Computer ja. Haben Sie haben Sie diese hohe Anzahl.
Und blau kann ich nicht in bestimmten Prozentsätzen.
Ja.
Nur ist diese additive Farbmischung.
Ich weiß.
Ja, und wenn Farben normal multiplikativ bleiben.
Ja, und trotzdem haben Sie diese Möglichkeit, die zu differenzieren im Sehen. Ja. Also ein Maler haben das, also ich weiß, Sie sagen, Sie kommen
ja,
von der Malerei.
Aber so richtig, ich kann mir zum Beispiel vorstellen, wenn ich ein Bild nebeneinander während der Arbeit, ja, kann ich das schon. Aber wenn ich frei die Farbe irgendwo sehe, irgendwo ja. Und bei anderem Licht, das kommt ja auch, was für Lichtbälle da auffällt.
Na klar.
Weil der Gegenstand hat ja keine Farbe, er reflektiert nur bestimmte klar. Lichtbälle.
Klar.
Und das ist dann nicht so leicht.
Naja, also es ist nicht so leicht, aber es ist sozusagen eine hohe Kompetenz, die wir haben. Und jeder Restaurator weiß das auch. Am ja. Glücklichsten ist, wenn er die Pigmentapotheken von seinem Maler, den er restaurieren hat, gefunden hat, weil dann geht es leicht. Sonst ist das schon eine ziemlich schwierige Aufgabe, ja. Exakt den Ton zu finden. Das heißt aber, wir können es differenzieren.
Ja.
Und er kann sich nicht hinstellen und kann sagen, naja, es ist halt irgendwie ein Blau und ist eh wurscht, weil das Licht... kommt eh irgendwie anders. Da würden Sie, auch wenn Ihre Bilder restauriert würden, Sie schon ärgern, wenn der Restaurator so undifferenziert wäre.
Ich würde gern von der Kunst nochmal auf die Vermarktung kommen, die ja auch eine Kunst sein kann.
Na klar, und wie?
Vor ein paar Jahren hat ja ein Konzern versucht, eine unsichtbare Sache mit einer Farbe zu belegen. Yellow Strom ist jetzt gelb. Das hat ja damals ein ziemliches Aufsehen erregt, aber ich habe das Gefühl, danach nicht mehr richtig was davon gehört zu haben. War das kein Erfolg? Weil die Behauptung ja auch sichtlich falsch ist.
In Deutschland gibt es die schon noch, allerdings tatsächlich nicht mit dem Riesenerfolg, den sie sich ja zeitlang davon versprechen zu können, hofften. Wobei ich das ziemlich interessant fand, weil wenn es eine riskante Farbe gibt, dann ist es eh gelb. Gelb ist ein, auch der Farbbegriff gelb ist besonders gefährlich. Ich glaube, dass die Yellowstrom-Leute was wollten mit dem Gelb, was übrigens auch die Post furchtbar geärgert hat, die wollten das Postgelb kopieren. Die wollten sagen, wir sind noch besser als die Post, wir verteilen sozusagen. Ne? Und das ist zwar in der Tat in gewisser Hinsicht unsichtbar, aber eben durchaus besetzt. Ne? Vermute ich mal. Ansonsten ist das Gelb eine hochproblematische Farbe, weil es in relativ vielen Kontexten eben abwertend verwendet werden kann.
Ich kenne eine
positive Bedeutung von Gelb, ja.
Die reife Liebe.
Die reife Liebe ist Gelb?
Ja.
Ich habe immer gedacht, der Neid und...
Nein, die reife Liebe.
Die reife Liebe.
Ja. Oh.
Nein, aber das
bitte. Bitte, Herr.
Ich habe nur eine Frage zur Verwirrung bei den Farben.
ja. Einarmige Birnen. Ja.
Der kommt unter anderem, Dankeschön, drinnen vor, dass Menschen, wenn sie Musik hören, zu den einzelnen Tönen Farben assoziieren. Ja. Also die hören die Töne können. Ja. Und wenn man, und dann denkt man sich, aha, für den ist das G gelb oder dann das C rot. Und dann vergleicht man aber Menschen, die alle diese Fähigkeiten haben und denkt sich, aha, immer wenn jetzt C gehört wird, ist das gelb oder rot. Aber nein, das ist wieder bei jedem verschieden.
Ja, absolut. So ist es. Ja, es macht die Sache nicht leichter, aber Sie haben vollkommen recht. Es gibt manche Menschen, die Töne mit Farben assoziieren. Schubert soll zum Beispiel das F mit Grün. Und es gibt, genau, und es gibt diesen berühmten Superautisten, der kürzlich bei Beckmann so erfolgreich aufgetreten ist, der eben auch Zahlen mit Farben prima assoziieren kann. Also der, das Problem ist auch nur hier. Selbst wenn dieser Autist jetzt, sagen wir mal, eine ungeheure Menge von Farben mit der ohnehin unbegrenzten Menge von Zahlen in Verbindung bringen kann, sprachlich ausdrücken kann das nicht. Und damit sind wir nochmal bei der Rätselfrage der Kollegin, wieso haben wir so wenig Worte eigentlich für die Farben? Das finde ich schon, also ich liebe ja Rätsel, deshalb zitiere das gern nochmal, weil ich habe da auch keine Antwort drauf. Eigentlich ist es komisch. Mit Zahlen tut man es leichter. Ja, klar.
Ich sagte, mit Zahlen tut sich leichter. Der sagt dann einfach 17, 12, 22.
Klar, klar. Und hat sozusagen Unterschiede, Distinktionen erzeugt. Und das können wir mit Farben nicht, obwohl wir es beim Anschauen schon können.
Zu diesem, den Rätseln um diesen, um die Grundfarben. Es gibt ja sowas wie Strukturfarben, die was nicht aus dem Material entstehen, sondern aus, weiß jetzt nicht, Brechung oder sowas, also Regenbogenfarben zum Beispiel. Sind das zufällig genau diese Grundfarben oder ist das was anderes?
Jetzt habe ich Ihre Frage vielleicht nicht ganz.
Also es gibt sowas wie Strukturfarben und die entstehen nicht aus dem Material, aus Reflexion, sondern aus irgendeiner Brechung oder so. Was? Also Regenbogenfarben zum Beispiel.
Also die prismatischen Farben.
Ja, ja genau. Gut. Sind das die Grundfarbtöne oder sind das andere?
Irgendwas, ich kriege es jetzt auch nicht hin, aber sicher ist jemand unter uns, der es genau weiß. Irgendwelche Farben findet man eben, das war ja der Grund, warum Goethe und Newton in den Streit, irgendwelche Farben kannst du mit dem Prisma nicht gescheit erzeugen und abbilden. Die kann man in einem Farbkreis, wie ihn Goethe dann entworfen hat, problemlos einzeichnen. Aber ich weiß jetzt nicht mehr, welche es waren. Es gibt Farben, die kannst, da kannst du das Prisma noch so differenziert bauen, die kriegst du damit nie. Und trotzdem kann man, deshalb macht eben diese additive und subtraktive Farbmischung auch so viel Sinn immer wieder. Es gibt halt diese Farben, die dort immer erzeugt durch die Brechung, durch die Lichtbrechung. Und es gibt die Farben, die man eben durch Materialmischung erzeugen kann, entwickeln kann. Und die verhalten sich unterschiedlich.
Mich hätte nur ein bisschen die geschichtliche Auseinandersetzung interessiert, weil du gesagt hast, vorher gab es nur, waren das Pflanzenfarben vorher und erst mit der Entwicklung des Kohlenstoffs ist es dann.
Das ist ein ungeheurer Bruch, den ich selber auch nicht so im Kopf hatte und der mich sehr fasziniert hat. Wenn das interessiert, dem empfehle ich dieses Buch von Simon Garfield, Lila heißt das, ist ein unglaublich schön geschriebenes Buch. Gutes Sachbuch, wo man viel lernt. Natürlich gibt es vorher Farben, auch solche, die besser und schlechter funktionieren und die sind entweder mineralisch, eine ganze Reihe von Farben, die aus Steinen zum Beispiel gewonnen werden, also zum Beispiel das wunderbare Gottesmuttermantelblau, das Lapislazuliblau, ist wahnsinnig teuer natürlich und aufwendig, aber für die Gottesmutter schaltet man sozusagen keine Kosten. Dann gibt es die Pflanzenfarben, dann gibt es Tierfarben, also das berühmteste ist der Purpur, das Kuschnillrot, Scharlachrot, also es gibt solche Sachen. Die sind, zu den Pflanzenfarben gehört, dieses Blau vom Weid und so weiter. Und erst seitdem es die chemischen Farben gibt, also diese sozusagen eigentlich aus irgendwas Schirchen, sozusagen aus Kohle oder sozusagen Teer hergestellten Farben. Ne? Erst seit dieser Zeit können wir leicht und stabil alles in unserem Leben färben. Das hat man früher natürlich nicht gemacht.
Hat sich die Zeit, also unsere Welt ist bunt geworden.
Die Welt ist wahnsinnig bunt geworden. Was heißt verloren? Man gewinnt und verliert immer zugleich. Das ist das Interessante in der Geschichte. Man muss sich dann mühsam daran erinnern, was das für die Menschen eben zum Beispiel in so einer alten Kathedrale bedeutet haben mag, diese Fortfenster zu haben. Das muss eine Evidenz von sozusagen fast schon sinnlicher Offenbarung und Spiritualität gehabt haben, die für uns unvorstellbar ist. Wir können auch noch durch Chartres laufen und sagen, es ist schon sehr schön. Ne? Aber diese Evidenz, die die hatten, die in einer Welt, die halt sozusagen bestenfalls materialfärbig ist, gelebt haben, zeigt das für uns nicht mehr.
Das bedeutet, dass... Ich habe noch eine ganz andere Frage aus einem Bereich, wo man von Farben spricht,
ja,
und wo es aber eigentlich die Farben oberflächlich gar nicht unterschiedlich, und zwar beim Kartenspielen. Es gibt die Farbe, ja, Herz und Karo, und jeder weiß, dass Herz und Karo zwei verschiedene Farben sind und beide sind, klar, rot. Ja. Und es gibt die Farben Schelle oder Laub oder Blatt oder, ja, und die haben sehr viele Farben, und das ist aber in allen Sprachen so. Wissen Sie, warum diese Bereiche Farben heißen?
Ja, das ist eine gute Frage, weil das habe ich nämlich tatsächlich nicht gewusst. Ich müsste jetzt in meine Texte gehen. Ich habe nämlich, wie über die Kartentricks der Zauberer für den vorletzten Zaubereikatalog von der Brigitte Felder einen längeren Text geschrieben, habe ich mir das genauer angeschaut. Ich kriege es aber im Moment nicht mehr exakt auf die Reihe. Da war er fasziniert davon, dass die Farben heißen und eigentlich aber keine Farben meinen, sondern diese unterschiedlichen Symbole
ja,
meinen. Und das hat mich damals auf die Idee gebracht, dass man eben sozusagen diese drei Ebenen, hier, braucht. Man muss sozusagen von Wahrnehmungen und Distinktionen der Wahrnehmung ausgehen, dann von sowas wie Farbvokabular und dann von sowas wie Farbsymbolik. Und dann hat man diese ungeheuren Zahlenverhältnisse, 7 Millionen zu vielleicht, sagen wir mal, 1500 und dann ja vielleicht 15 auf der Ebene der Symbolik. Und das ist in der Tat sehr faszinierend. Und es ist an sich plausibel, dass diese Symbolik nicht immer exakt dann auch tatsächlich Farben meinte. Ich bin mein, dass es in der Heraldik ein vergleichbares Phänomen gab, also dieses mit den Metallen und den Lacken.
Dass es auf die Elemente zurückgeht. Vielleicht auf die vier Elemente, weil die ursprünglichen Farben waren ja Kelche, Schwerter, Stäbe und Münzen, und das waren ja an sich die vier aristotelischen Elemente.
Ja, ob das so ursprünglich war, ist sehr umstritten. Da gibt es die großen Tarot-Streitereien. Gibt eine Fraktion, die sagt, was heißt da ursprünglich, 14. Jahrhundert, und andere sagen, gab es schon im alten Ägypten, und da gibt es die großen Streitigkeiten drum. Kann aber gut sein, dass das im 14., 15. Jahrhundert sind diese ganzen Elementenlehren ja nochmal so hochgekocht. Dass das nicht
unklar ist. Aber Sie wissen ursächlich auch nicht, warum die Farben Farben heißen.
Also ich wusste es, ich habe es aber nicht im Kopf im Moment. Ihr müsst selber nachschauen. Man kriegt es raus. Bitte. Vielleicht weiß es auch jemand.
Ja, ganz ehrlich, ja. Und zwar bezüglich dieser Farben, dieser göttlichen Farben in den Kirchen, in Chartres.
Mhm.
So viel ich gehört habe, bezieht sich das auf das göttliche Jerusalem, auf diese kirchliche Vorstellung von dem göttlichen Jerusalem, in dem in die Wände oder in diesen Portalen dieses göttlichen Jerusalems die Edelsteine eingebracht werden. Und dadurch eben diese Widerspiegelung in den Kirchen, auch mit den Eingängen, dass drei Eingänge vorhanden sind, wie bei der Vorstellung des göttlichen Jerusalems.
Da haben Sie zumindest durchaus recht. Also diese Beschreibung des himmlischen Jerusalem steht so in der Johannes Apokalypse auch drin. Nur haben die ganz offenbar das noch ein Stück spiritueller gedacht, weil... Was passiert in der Apokalypse? Die Himmelskörper versagen. Die Sterne fallen vom Himmel und Sonne und Mond sind aperdu. Steht so drinnen in der Apokalypse. Sekundär verschwinden auch die künstlichen Lichter. Und dann gibt es diese wunderbare Passage, die ich immer sehr liebe, weil sie auf eine bestimmte Weise auch so großartig tolerant ist, wo dann drin steht, dass es im himmlischen Jerusalem gibt es überhaupt keine Lichtquellen mehr. Weder Himmelskörper, die sind ja eben kaputt gegangen, noch künstliche Lampen, sondern das Licht ist so in den Leuten. Man kann sagen, die sind so erleuchtet, dass sie alles abstrahlen. Ne? Die laufen alle so wie dieser berühmte Castaneda-Mann von den frühen Castaneda-Büchern, der so einen Kopf als Glühbirne hat. Ne? Die laufen alle wie diese Glühbirnen durch die Welt und erleuchten einander wechselseitig und damit auch sozusagen die Edelsteine in den Wänden. Und das ist eine vollkommen andere Lichtkonzeption da drinnen. Weil das, was in ihnen erleuchtet, ist natürlich der Gott selbst. Ne? Das Licht an sich, das in ihnen. Und das ist ziemlich interessant und spannend, weil man bis dahin diese Idee vom Licht, vom Gott als Licht und dem Licht als Medium, als Begriff oder so, in der griechischen Philosophie noch gar nicht hat. Also wenn man sich die altgriechische Optik und diese Sachen anschaut, dann ist das noch ganz in diesem Horizont von Seestrahlen, Metaphysik und Theorie gedacht. Und das Licht als sozusagen Abstraktes, das kommt erst sehr viel später durch die arabischen Optiker rein und erreicht dann auf diesem Weg sozusagen den großen Optiker, in dessen Wohnhaus wir uns gerade aufhalten, nämlich Johannes Kepler, der dann sozusagen die Konkurrente, die genau gegensätzliche Optik zu der alten ptolemäisch-euklidischen Optik schafft. Ne?
Du hast vorhin kurz Heraldik erwähnt.
Ja.
Ich habe mit Farben wenig zu tun, vor allem nicht als Bildhauer, nicht als Maler, habe aber mit Heraldik öfter zu tun gehabt. Woher kommt die Übersetzung der Farben in die Grafik? Dass Rot vertikal strichliert ist, das Blau horizontal ist, das Grün schräg nach rechts oben, Braun da links oben und so weiter. Weißt du, dass Gelb punktiert ist, das ist der Begriff für Gold. Ich weiß jetzt nicht, was Silber ist. Gell? Diese Übersetzung, ist das eine Übereinkunft gewesen, zwischen wem? Hm.
Also das ist, was die ganze Geschichte der Heraldik betrifft, natürlich eine Wissenschaft für sich, die ich jetzt im Detail auch nicht so im Kopf habe, um das gut beantworten zu können. Die haben ja buchstäblich ihre Wappen und ihre Konstellationen anfertigen lassen, in Auftrag gegeben, und das hatte eine wahnsinnige Bedeutung. Es gibt bei den Turnieren, bei den Empfängern, war das die entscheidende Distinktion der einzelnen Häuser. Wie es zu diesen grafischen Konventionen gekommen ist, weiß ich nicht. Mir hat immer sehr fasziniert, dass man mit dieser vergleichsweise abstrakten Methode Zugehörigkeiten ausgedrückt hat. Heute würde ja ein Machthaber Wert darauf legen, dass er erkannt wird. Also, dass sein Gesicht bekannt ist zum Beispiel. In den Zeiten, von denen wir da reden, hat es genügt als Machthaber, um zu wissen, was das Volk denkt, des Nachts den Mantel anzuziehen und nicht sozusagen den purpurnen, sondern den Grauen, das kleine Graue, und sich damit unter das Volk zu mischen, wurde von niemandem erkannt, Harun al-Rashid. Und das ist interessant, dass die Wappen da eine ganz andere Funktion hatten, weil sie auch an der Stelle zum Beispiel von solchen Prominenzidealen, wie schaut er aus, was trägt er für Mode und so weiter, standen, die für uns heute sozusagen sowas wie öffentliche Distinktionen und Unterscheidungen ermöglichen. Gibt in dem großartigen Lancelot-Film von Robert Bresson gibt es eine lange, lange, lange Szene, wo die das Turnier spielen und wo er immer wieder die unterschiedlichen Wappen und Wimpel, die aufgezogen wird, zeigt. Aber es gibt, ich glaube, 10 Minuten durch, diese Turnierszene.
Ja. Geht's?
Ja, bitte.
Guten Abend, mein Name ist Peter Herrmann. Ich frage wegen der Kleidung an, dass dieses ein Status der Energieordnung darstellt. Und mir fällt auch dann der Klaune, warum der so weiß ist im Gesicht. Und das hat eben auch mit dem Mond zu tun.
Mit was?
Mit dem Mond.
Ach so,
mit dem Mond? Ja, zum Beispiel haben wir jetzt Neumond und das ist ja eher minuspolig. Das bedeutet eher bläulich. Und da sollte ich eher dagegen steuern, mit Plus, also Rot, damit ich wieder in Energiebalance komme.
Das heißt, Sie sind jetzt neumondgerecht angezogen oder nicht? Das müsste ich jetzt schon gern.
Ich versuche eher diese Minusausfälle zu kompensieren.
Ah. Mhm.
Durch Reflexion.
Nein, aber ich habe es jetzt noch nicht ganz verstanden. Also wenn Neumond ist, gibt es keinen Mond. Dann minuspolig heißt also, wir haben wenig Mond heute noch zum Beispiel.
Ja, das ist ja Null.
Null Mond, ja. Kann man sagen. Ist ein bisschen blöd für alle Mondliebhaber. Ne? Ja. Und jetzt, was mache ich jetzt, um das auszugleichen?
Ja, mit Essigtrunk in Apfel.
Essig?
Essigtrunk, ja.
Ah ja.
Vielleicht mit Honig.
Das heißt, ich trinke dann kein Bier, sondern dann Essig.
Ja, aber verdünnt.
Gut, dass wir es noch gesagt haben.
Vielleicht viel Salat essen mit Essig.
Genau.
Ja, Sie zuerst ja? Und dann ja, kommt genau. Der Markus. Dann.
Ja. Mich würde interessieren, seit wann eigentlich der Mensch sich an Farben erfreut. Weil ursprünglich, so wie vermutlich die Tiere heute noch, haben Farben, um etwas zu erkennen. Ne? Mhm. So, das hat uns denen zu überleben in manchen Fällen und den Menschen vermutlich auch, wenn es grün war oder haben sie gewusst, da ist Vegetation oder so. Wann hat der Mensch, wird mir wahrscheinlich wieder keine Antwort kriegen, hat der Mensch begonnen, sich an Farben zu erfreuen, dass er da fasziniert war plötzlich, dass sich da was getan hat innerlich, hat auf einmal etwas gefühlt, wenn er Farben gesehen hat. Also nicht nur die Freude, dass es da vielleicht einen roten Apfel gibt, oder er wusste, das ist ein roter Apfel, den kann ich essen.
Ist natürlich aus neulichen Gründen nicht so ganz leicht zu beantworten, weil man ja die Freude nur sozusagen an der Materialisierung beobachten könnte. Dann kann man aber eigentlich eine ganz gute und exaktere Antwort darauf geben, weil natürlich die ersten großen Spuren von Farbigkeit, die auftauchen, die tauchen in den paläolithischen Höhlensystemen auf, also die 30.000, 35.000 vor Christus. In diesen großen Kulthöhlen, die haben mit Farben durchaus umgehen können. Die haben halt so Erdfarben, unterschiedliche Ockerfarben und so weiter verwendet, schwarz, also Holzkohlenschwarz und so weiter. Und haben ja diese fantastischen Tierbilder, die jetzt leider kaputt gehen, bedauerlicherweise, weil die natürlich durch die Besucher eigentlich beschädigt werden. Da sieht man sozusagen, und wenn Sie wollen, also das schönste Beispiel für Freude, wenn man das überhaupt darf, wäre für mich, es gibt Höhlen, in denen diese Handabdrücke zu sehen sind. Und dass man sozusagen die Hand auf die Wand legt und dann mit einem Blasrädel wahrscheinlich Farbe drüber blast, sodass man dann einen Negativabdruck hat. Oder die Hand in Farbe tunkt und dann an die Wand klatscht. Wenn überhaupt etwas mit Freude da jetzt assoziiert und dann kommt man das sehr nah dran vor.
Ja, aber ich meine jetzt eher der Übergang, warum es so geworden ist, was man auch nicht beantworten kann. Aber ich denke auch dran jetzt gerade, muss man eigentlich verbessern, dass da bei manchen Vögeln, bei sehr vielen eigentlich, dass die Männchen, also fertige Steine sammeln.
Klar.
Für ihre
Paradiesvögel, also eine gewisse Freude dran oder ein gewisses
Ja, klar, Werbungsverhalten, also sexuelle Distinktion. Das ist etwas.
Mehr als nur etwas erkennen, nicht?
Ja, das ist mehr als nur etwas erkennen und das ist. Klar. Ja, klar. Das ist die wunderbare Botschaft, die der Winfried Manninghaus ja jetzt in seinem Versprechen der Schönheit auch allen zugänglich gemacht hat, des späten Darwin. Kann man im Darwin ja durchaus auch mal daran erinnern, dass nicht die fittest überleben, sondern eben die schrägsten Vögel sozusagen. Ne? Und die buntesten, die verrücktesten, die Pfauen, die völlig sinnlos dieses Zeug rumschleppen, bloß um dann ein Weibchen zu beeindrucken. Und dass es natürlich immer die Männchen sind, die dieses Spiel treiben, ist auch vollkommen klar, weil die sozusagen aktiv werben. Und da kann man noch sehr viel mehr wahrscheinlich dazu sagen, aber ich habe gerade heute in der Vorlesung die Laubenvögel nochmal zitiert, dieses wunderbare Beispiel, Das ist eine besondere Vogelart, wo die Männchen und die Weibchen konkurrieren, indem sie sozusagen Lauben, ebenso so eine Art Nester bauen und mit allem ausstaffieren, was ihnen unterkommt. Und da wird konkurriert miteinander. Wer die schön. Und dann kommen so die Weibchen und inspizieren das. Ne? Die stürzieren dann da rein, schauen, wie die Laube ausschaut und was er da sie wieder gedacht hat. Und dann gehen sie die nächste und schauen sie das an. Und der die schönste Laube hat, gewinnt. Ne? Und es gibt sozusagen, das hat mit Fitness überhaupt nichts zu tun. Sondern mit das ist reine ästhetische Kreativität, die da irgendwie prämiert wird. Das kommt mir vor wie der Review an der Kunsthochschule. Ne? Das sind dann sozusagen, läuft man rum und schaut sich das Projekt an und sagt, ja, spricht einiges dafür und dann das nächste und dann wieder das nächste. Und dass das in der...
Die sammeln die Vögel. Vögel, die sammeln wie Edelsteine, sammeln die verschiedene glänzende Objekte.
Nein, das sind diese Laubenvögel. Elstern bauen sie Nester. Ja. Also bei den Laubenvögeln ist es direkt das Konkurrenzverhalten. Es gibt aber auch Vögel, fantastische Viecher in Neuseeland, die wiederum akustisch alles sammeln. Da gibt es Vögel, die können buchstäblich alles, was im Wald passiert ist, imitieren. Und wenn die einen ordentlichen Balzgesang abführen, dann besteht er im Wesentlichen darin, dass sie das ganze Spektrum dessen, was sie gehört haben, abrufen. Dann sitzt also dieser Vogel da und singt die Fuhr wie der Vogel von nebenan und 2 Kilometer weiter weg singt und so weiter. Und zum Schluss, ich habe das gesehen im Film, also das ist fantastisch, zum Schluss macht er die Kreissäge, weil die waren nämlich vor 2 Wochen auch da. Dann fängt er plötzlich an, sitzt er da und macht dann sozusagen die Kreissäge nach. Und das alles nur, um das Weibchen zu beeindrucken. Bitte? Ja, ich habe diesen Verdacht immer gehabt.
Genau. Gibt es auch große Unterschiede zwischen Mann und Frau, die Farben bevorzugen?
Naja, also wenn man jetzt diese Differenz, wir würden ja immer davon ausgehen, dass Männchen seit dem 19. Jahrhundert in unserer Kultur eher sozusagen durch unauffällige Kleidung, so die Variationen in Grau und so weiter operieren und Frauen sind die bunten. Und das ändert sich natürlich, wenn man historisch zurückgeht, schon drastisch. Ja. Genauso wie die Geschlechterverteilung der Farben, dass die Jungs blau sind und die Mädchen rosa, ist sehr spät passiert. Also wenn Sie sich die großen Gemälde von Velázquez, so Las Meninas, Typus und solche Sachen anschauen, dann sehen Sie, wann rosa auftaucht, ist immer der Pur der Kleine, weil es ist sozusagen der Abglanz vom Purpur. Es ist der Herrschernachkomme, der schon sozusagen ein bisschen die Purpurfarbe hat. Ne? Und die Frauen sind blau, weil das Blau ist das Marienblau und die edle Frau schmückt sich in Blau. Und das dreht sich in den 20er Jahren des 20. Jahrhunderts. Da tauchen dann diese Blue-Collar-Worker auf und da taucht diese Idee auf, dass die Männer in Blau arbeiten. Und dann wird diese Seemannsgeschichte dran gehängt und so weiter. Und im Tierreich ist es sowieso, wenn es bunt ist, ist es immer das Männchen, kann man sagen. Und das hat relativ schlicht den Selektionsnachteil. Man braucht Männchen sehr viel kürzer für die Evolution der Fortpflanzung als die Weibchen. Die Weibchen müssen doch ein paar Monate lang bei der Brut bleiben können, ausbrüten können und so weiter. Männchen müssen im Prinzip ja nur sehr kurz aktiv werden. Daher kann man die bunter machen in der Konkurrenz, weil bunt sein heißt in der Natur natürlich auch immer gefährdet sein. Also der potenzielle Feind freut sich über die Signalformen, die ihm das Männchen liefert, weil er das geschwinder und leichter dann identifiziert und sieht. Deshalb hat man die bunten Erpel und die vergleichsweise unscheinbaren Enden. Das ist vollkommen klar. Auch das sieht Darwin und drückt es sehr vorsichtig in diesem großartigen Spätwerk über die Sexual Selection aus, wo vollkommen klar ist, prämiert wird in der sexuellen Selektion keineswegs sozusagen die Fitness, sondern eben alle möglichen komplizierten anderen Unterschiede. Bitte? Ja, genau. Wir treiben es zwar bunt, aber es tut uns nicht gut, weil das muss man auch sagen, weil das geht bis zur Viehzucht, wo man das, ich habe Listen gefunden aus irgendwelchen Kriegen bei den alten Ägyptern, wo dann, da steht dann, dass, was weiß ich, hat da in Syrien irgendeine Großstadt eingenommen und hat alle Pferdeln, die dem Herrscher gehört haben, heimgeführt, 3 Hengste und 2500 Stuten. Guter Pferdezüchter braucht nur 3 Hengste, es ist nur blöd für die Hengste. weil man sollte vielleicht nicht so genau wissen wollen, warum es, was man mit dem gemacht hat. Bitte?
Nein, das war nicht so.
Gibt es noch einige Fragen? Wollen Sie noch was wissen? Bitte.
Das ist nur ein kurzer Hinweis, wissen aber ihr alle, dass in den, also ich kann nur von Englisch und Deutsch sprechen, sehr, sehr viele Farben verwendet werden in Idiomen. Wahnsinnig viele Farben. Das ist ganz interessant. Das ist also, man sieht, die Farben sind wichtig für uns.
Ja.
Ja. So ist es. Wenn es keine Fragen mehr gibt, dann nehme ich dieses Schlusswort. Farben sind wichtig für uns und zum Anlass nehmen und mich herzlich bedanken für Ihren Vortrag, für Ihre Auskunft und Ihre tolle Präsentation. Ich möchte noch hinweisen auf die nächsten Veranstaltungen. Das wäre Montag, den 27.04. Open Space, der Kurs des Vatikans zurück des Konzil 1963. Vortragender ist Richard Bicker und ein Gast und Gastgeberin ist Christine Heiden. Am Mittwoch, den 29. Kunst und Wissenschaft gibt es den City Science Talk. Da gibt es eine extra Einladung noch von Ö1. Vielleicht haben das einige schon bekommen. Es wird ein großer Andrang erwartet. Also bitte rechtzeitig kommen. Es wird sich eine spannende Veranstaltung.
Und
wie gesagt, 19.30 Uhr am 29. Bitte.
Sebastian. Und wenn wir besonders viele Leute erwarten, also die Einladungen laufen im Moment, die sind nicht zwingend, dann wird es auch eine Übertragung des Abends ins Gasthaus Keinzel geben. Also kommen Sie auf jeden Fall, Sie werden einen Platz finden.
Wunderbar. Genau. Ja, dann ist dafür gesorgt. Dann möchte ich mich noch recht herzlich bedanken für die Technik heute und für Sebastian für die Unterstützung,
die Iris hat heute
auch mitgemacht. Danke vielmals. Die freiwilligen Helfer haben uns leider heute im Stich gelassen. Danke jedenfalls. Ja, wir haben noch bis 22 Uhr den Kepler-Salon geöffnet. Sie können jetzt miteinander noch diskutieren. Der Herr Macho steht uns sicher noch einige Zeit zur Verfügung. Es gibt bis 23 Uhr, Entschuldigung, warme Küche im Gasthaus Keinzel. Kann ich Ihnen nur empfehlen. Wir werden auf alle Fälle noch hingehen. Ja, haben Sie noch einen schönen Abend und danke fürs Kommen. Und wenn es Ihnen gefallen hat, kommen Sie wieder. Erzählen Sie es weiter, dass es ein spannender Abend war. Herzlichen Dank und auf Wiedersehen. Applaus